Also wir für uns gehen tatsächlich ganz stark auch kundenzentriert vor. Das bedeutet für uns, die Branche ist uns de facto tatsächlich egal, sondern das Einzige, was zählt, ist der Kunde.
Aber ich glaube, genau das zu verändern, weil sich genau die Gesellschaft verändert. Das bricht sich alles so stark auf, sodass wir gezwungen sind, auch was zu machen. Und ich spüre selbst die Lust auch darauf, was zu bewegen. Und ich glaube, das muss man auch dabei.
Also es wird nie gelingen, einen Kunden super happy zu machen, wenn du an 3 Touchpoints ein bisschen was herumoptimierst und im Management jede Entscheidung, die zu treffen ist, nicht für, sondern gegen den Kunden fällt.
Und ich glaube, diese Bewertung einzufangen ist erstens wichtig, weil du kannst die sozusagen entsprechend mit dem, weil viel passiert auch gut und viel ist auch gut, aber keiner spricht darüber.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Videopodcast-Episode von InTouch, eurer akustischen Inspirationsquelle rund um das große Thema Customer Centricity. Heute mal tatsächlich im Bild eine kleine Premiere. Ich habe 2 ganz tolle Gäste dabei, die ich euch gleich vorstellen werde. Wir sind hier im sonnigen München, allerdings hier heute ein bisschen in unserem Podcast-Studio, deswegen ist hier die Sonne nicht so gut zu sehen. Ich begrüße ganz herzlich aus dem wunderschönen Baden bei Wien Dr. Barbara Aigner von Top Service. Hallo.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
Und zu meiner Linken sitzt Christian Gieler, seines Zeichens Geschäftsführer bei Coeo Österreich. Schön, dass du da bist.
Hi. Ja, freue mich auch.
Ja, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema vor der Brust. Wir wollten nämlich diesmal tatsächlich nicht ausschließlich über das Thema Customer Centricity sprechen, denn irgendwie ist ja Customer Centricity, also zumindest für mich, so ein bisschen so die Innensicht, ne? Also, dass man so sagt, ja, was will ich eigentlich haben, eine Customer Centricity in meinem Unternehmen. Wir wollen heute so ein bisschen auch über Customer Happiness sprechen, also wirklich den Kunden mal ins Zentrum rücken und mal schauen, wann ist er eigentlich glücklich, wodurch wird er glücklich und was können wir da als Unternehmerin, als Unternehmer dafür tun, dass das auch passiert. Aber bevor wir damit starten, vielleicht ein paar Worte zu dir, Barbara.
Ja, gerne. Also ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und das Thema Customer Centricity und Customer Happiness ist eines, das begleitet mich tatsächlich seit der Geburtsstunde, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also in den ersten 18, 19 Lebensjahren war ich noch relativ normal unter Anführungszeichen unterwegs. Aber ja, aber dann war es tatsächlich so, und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Spleen in meinem Leben, dass ich mich immer auf die Suche nach herausragenden Kundenerlebnissen gemacht habe. Also egal, wo ich unterwegs war, auch privat, ob in einem Hotel oder in irgendeinem Geschäft, ich bin dort immer hinein und habe mir gedacht, schauen wir mal, was die jetzt da machen und ob ich danach wirklich zufrieden und begeistert auch hinausgehe. Mhm. Und das hat mich dann auch beruflich begleitet. Ich habe an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert, war parallel dazu in einer Bank tätig, habe dort gearbeitet, hatte auch viel Spaß dabei, aber dann ist doch der Ruf an die Universität nochmal gefolgt. Ich hatte die Chance, dort als Assistentin zu arbeiten, habe das auch sehr gerne gemacht. Und auch dort ist das Thema Qualitätsmanagement immer wieder aufgekommen, zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht Qualitätsmanagement noch so ein bisschen in die esoterische Schiene hineingesteckt hat und gesagt hat, naja, wenn, dann geht es um Kapitalmärkte im Banking und nicht um Themen wie das Qualitätsmanagement oder eine Kundenorientierung. Und mit Abschluss des Doktorats haben wir uns dann unmittelbar selbstständig gemacht. Also ich bin seit 20 Jahren Unternehmerin und betreibe die Themen Kundenorientierung und Unternehmenskultur ganz massiv.
Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen darauf zu sprechen, was Top Service macht. Aber trotzdem fand ich so interessant, du hast eben gerade vorhin in einem Nebensatz gesagt, du stellst dich gern selbst in die Rolle des Kunden. Also hast du immer noch diese Sicht so, dass du selbst,
ja? Ja, und das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Also auf der einen Seite ist es großartig, weil ich tatsächlich in dieser Kundenperspektive durch die Welt laufe. Manchmal privat ist das ein bisschen unangenehm und es ist auch ganz lustig, weil mein Sohn schon fast angesteckt ist. Also wenn wir wohin gehen, das Erste, wenn er rausgeht, ist, sagt, ich würde denen jetzt auf einer Skala von 0 bis 10 eine 7 geben. Also offensichtlich ist das Gen dort weitergegeben worden. Und ja, es geht mir nach wie vor so. Ich kann es nicht abstellen.
Und du gibst es auch mir weiter. Also als wir uns kennengelernt haben, war das auch unser Hauptthema, das wir immer hatten. Und das war total spannend, einfach auch davon inspiriert zu werden, eine neue Perspektive einzunehmen. Also von da an kann ich das auch nur nachempfinden. Das geht mir mittlerweile auch so.
Schön. Christian, vielleicht ein paar Worte zu dir. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was machst du bei Coeo?
Ja, gerne. Bin in Deutschland geboren, habe in Stuttgart studiert. Duales Studium war damals total cool, praktisch begleitend sozusagen das Thema Wirtschaft auch anzunehmen. Bertelsmann hat mich da damals unterstützt und finanziert auch. War 17 Jahre im Bertelsmann-Konzern bei Avato Financial Solutions, habe dort Österreich massiv aufgebaut und auch, ich glaube, viel, viel bewegt zum Thema auch Kundenfokus für das Inkasso-Thema. und durfte seit Mai letzten Jahres bei der Coeo starten, als Geschäftsführer für Österreich und Schweiz, und bin ganz, ganz begeistert, dass wir sozusagen mit einem kleinen Unternehmen voll dynamisch und immer in Bewegung das Thema nochmal ganz anders aufgreifen können, um wirklich auch Branchenvorreiter zu sein.
Mhm. Kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Ist ja eine sehr spannende Branche, wo man auch gerade dieses Thema Customer Happiness nicht immer so ganz auf einfachem Wege Richtig. Erreicht. Aber da gibt es auch Methoden. Top Service Österreich, ihr habt eine klare Mission und die Lehre.
Ja, absolut. Also das, was ich in mir trage, das trägt Top Service Österreich auch in sich. Ich bin ja Geschäftsführerin von Top Service Österreich und Kunde 21, das ist die damit verbundene Beratungsgesellschaft. Und unsere Mission ist tatsächlich, Unternehmen in das 21. Kundenjahrhundert zu begleiten. Was wir ganz oft erleben, ist, dass Unternehmen einfach noch sehr stark in diesem letzten Kundenjahrhundert verankert sind und sehr stark versuchen, mit den Konzepten der Vergangenheit auf die Erwartungshaltungen der Kunden heute oder in Zukunft zuzugehen. Und da spüren wir einfach, dass ein Riesengap dazwischen ist, weil das, was heute Kunden wollen, kann nicht mehr mit dem befriedigt werden, was vor 20, 30 oder 40 Jahren in den Unternehmen als Erfolgskonzept gegolten hat. Und ja, wir verstehen uns da so ein bisschen als Brückenbauer zwischen den Jahrhunderten sozusagen, um die Unternehmen in die Jetztzeit, aber im Idealfall eben in die Zukunft des Kundenjahrhunderts zu begleiten. Und ja, das machen wir, indem wir über Top Service Österreich sehr umfassende Analysen anbieten, wo wir das Spiegelbild in die Unternehmen bringen und ihnen aufzeigen, wie gut Customer Happiness denn schon gelingt oder wo man doch noch ein bisschen nachjustieren muss. Es werden einmal im Jahr dann die kundenorientiertesten Unternehmen in Österreich ausgezeichnet und wer möchte, kann mit uns dann auch noch weiterarbeiten.
Machen wir es mal konkret. Worin unterscheidet sich der Kunde von vor 20 Jahren mit dem, also heute wäre es ja der Kunde 23, nicht 21,
Richtig,
23. Worin genau. unterscheidet sich der eine von dem anderen?
Mhm. Gut, das eine ist natürlich, dass sich die Medien komplett verändert haben. Also während wir ja im letzten Jahrhundert noch in einem vollkommen nicht digitalen Zeitalter waren, leben wir jetzt in einem digitalen Zeitalter. Also das bedeutet, dass der Kunde ohne dies wesentlich informierter ist, klarerweise, und wesentlich selbstbestimmter und selbstbewusster auch ist und dementsprechend auch ganz klar weiß, was er will und welche Erwartungshaltungen er auch an das Unternehmen stellt und sehr, sehr vorbereitet auch in den Kaufprozess letztlich auch mit einem Unternehmen geht. Und das war in der Vergangenheit ja nicht so. Also Kunden waren in der Vergangenheit ja doch deutlich den Unternehmen ausgeliefert, wenn man das so sagen darf, oder darauf angewiesen, dass sie dort tatsächlich die beste Leistung bekommen. Und es war einfach schwierig, einen Vergleich zu machen und herauszufinden, bin ich dort wirklich gut aufgehoben oder gibt es noch andere, die diese Dienstleistung für mich besser bringen könnten. Mhm. Und da hat sich massiv viel verändert, also selbstbewusster, selbstbestimmter, deutlich informierter und dementsprechend natürlich auch deutlich fordernder.
Und viel mehr online wahrscheinlich auch. Ne? Das genau. Die Angebotsauswahl ist unglaublich stärker geworden, ja. Neben stationären und Onlinehandel oder sämtlichen Themen in dem Format. Und wahrscheinlich auch daneben die Wettbewerbsthematik. Ja. Das heißt, da ist viel mehr Angriffslustigkeit auch da drin, sich gegenseitig entsprechend zu übertrumpfen, auch an bestimmten Punkten, in Service, in Zeiten und sowas.
Ja. Ja. Also ich erlebe das auch total oft, weil Unternehmen, weil du gerade das Wettbewerbsthema ansprichst, weil Unternehmen ja oft sagen, jetzt beispielsweise auch als Bank, ihr könnt uns doch nicht mit anderen Unternehmen einer anderen Branche vergleichen. Aber der Kunde macht es ja auch. Also der macht ja auch genau das Gleiche. Der sagt ja nicht, okay, jetzt gehe ich in eine Bank und weil Bank noch ein bisschen traditioneller tickt, deswegen ist meine Erwartungshaltung geringer und jetzt steige ich bei Amazon ein und weil Amazon halt super innovativ ist, deswegen ist meine Erwartungshaltung höher, sondern de facto legst du ja die Erwartungshaltung von Amazon auf zum Beispiel eine Bank über und dementsprechend ist es natürlich herausfordernd, die auch dann zu befriedigen.
Aber nichtsdestotrotz ist es ja, glaube ich, schon schwierig, wenn du verschiedene Herausforderungen, wenn du mehrere Branchen vergleichen willst. Wenn ihr bei Top Service Österreich sagt, ihr vergebt einen Preis, ne, für Kundenorientierung oder für Customer Happiness zum Beispiel, dann müsst ihr die ja auch irgendwie messen. Ja. Nun stelle ich mir ja schon das Herausfordern vor, wenn ich jetzt ein emotionales Produkt habe, wie zum Beispiel eine bekannte Automarke oder irgendwas aus dem Freizeitbereich oder so. Oder Gastronomie, ne? Oder ihr habt vielleicht so ein generisches Produkt wie Strom oder Gas oder vielleicht so ein nicht immer auf den ersten Blick beliebtes Produkt wie Forderungsmanagement. Ne? Also wie kriegt ihr das unter einen Hut?
Ja. Die im Übrigen wirklich einen super Top-Service-Job machen. Richtig. Also das absolut. Und ich glaube, das hören wir dann eh später noch. Ihr ja da wirklich super Ansätze auch macht, um aus einem an und für sich langweiligen Produkt unter Anführungszeichen oder Dienstleistung was Großartiges zu machen. Also wir für uns gehen tatsächlich ganz stark auch kundenzentriert vor. Das bedeutet für uns, die Branche ist uns de facto tatsächlich egal, sondern das Einzige, was zählt, ist der Kunde und das Feedback des Kunden. Weil der Kunde ja letztlich derjenige ist, der, egal ob er ein neues Auto kauft oder ob er einen Kredit aufnehmen möchte oder ob er in eine Parfümerie geht und dort irgendwie eine neue Creme kaufen möchte oder online einkauft, am Ende des Tages den Daumen hoch macht oder eben nach unten macht. Ja. Und der Kunde nochmal unterscheidet auch nicht zwischen Branchen. Also der Kunde sagt auch nicht, ah, jetzt kaufe ich mir ein emotionales Auto und deswegen setze ich die Erwartungshaltung so an, jetzt gehe ich in eine langweilige Bank und deswegen setze ich die Erwartungshaltung anders an. Der Kunde ist ja in sich nicht zwiegespalten, sondern es ist ein Mensch, der eine Erwartungshaltung an unterschiedliche Branchen hat. Und deswegen ist es bei Top Service Österreich auch so, dass wir ausschließlich die Stimmen des Kunden messen und der Kunde letztlich darüber entscheidet, ob ein Unternehmen dann siegt oder nicht.
Wie macht ihr das?
Mit Befragungen. Mhm. Also da laufen Online-Befragungen bei allen teilnehmenden Unternehmen, wo Kunden einen doch etwas ausführlicheren Fragebogen beantworten dürfen, weil es uns auch darum geht, dass wir nicht nur rein bei einer zum Beispiel NPS, also einer Net Promoter Score Messung, hängen bleiben, sondern den Kunden, den Unternehmen wirklich einen Mehrwert auch mitgeben möchten und ihnen auch aufzeigen wollen, wo sie sich noch verbessern können. Und wir schauen schon auch beim Management ganz genau hinein. Die Innensicht, die du vorher auch angesprochen hast, es ist schon auch wichtig, dass das Thema Kundenorientierung und Kundenzentrierung im Unternehmen ganz klar verankert sein muss. Also es wird nie gelingen, einen Kunden super happy zu machen, wenn du an drei Touchpoints ein bisschen was herumoptimierst und im Management jede Entscheidung, die zu treffen ist, nicht für, sondern gegen den Kunden fällt. Und deswegen schauen wir uns bei Top Service Österreich auch die Managementperspektive an. Wir befragen hier auch die Führungskräfte, wir machen ein Audit vor Ort, ob das Gen, das ich in mir trage, auch in allen anderen
übergeht.
Genau.
Und das muss ich auch sagen, es ist so eine 360-Grad-Perspektive, die man einnimmt darauf. Und das finde ich total spannend. Ich habe das selber auch mit dem vorgehenden Unternehmen, wo ich tätig war, auch durchgeführt, mehrere Jahre lang. Und es war sehr, sehr spannend, sich auch dieser Herausforderung der Fragen zu stellen und aber auch selber mit seinem Team, mit dem Management-Team, aber auch den Sachbearbeitern drumherum, allen möglichen Stakeholdern entsprechend auch auf dieses Customer-Centricity-Thema einzugehen und das Feedback einzuverlangen und das zu kombinieren. Ja. Das ist schon spannend. Ich finde diesen Ansatz großartig.
Ja, voll. Na, und vor allem, also für mich, ich bin jetzt natürlich in der Blase der Kundenorientierung, das ist keine Frage, aber es ist schon, wenn wir die letzten auch 20, 30 Jahre anschauen, wie sich generell die ökonomischen Ansätze auch verändert haben, wo wir schon sehr, sehr stark shareholder-orientiert getrieben waren und es darum gegangen ist, am Ende des Tages ökonomisch erfolgreich zu sein und Maßnahmen zu setzen, die vor allem in Richtung Effizienz oder Preissteigerung gegangen sind, gesetzt wurden. Und heute haben wir schon einen starken stakeholder-orientierten Ansatz auch. Und es geht tatsächlich darum, was muss ich tun, um natürlich meine Mitarbeiter dementsprechend zufriedenzustellen, aber was muss ich vor allem tun, um Kunden zu begeistern, weil nur das der Schlüssel zu echten ökonomischen Erfolg ist. Und das haben die Unternehmen Gott sei Dank schon zum Teil verstanden.
Richtig. Das Thema Customer Happiness als Zielbild, würde ich jetzt mal so sagen, ist durchaus, würdest du wahrscheinlich recht geben, eine ganzheitliche Aufgabenstellung im Unternehmen. Was sind so die ganz großen Handlungsfelder aktuell in Unternehmen, um so etwas wie Customer Happiness, Customer Centricity und so weiter zu modellieren?
Ja, also Customer Happiness, ja, voll. Also ist natürlich ein aus meiner Perspektive ganz, ganz wichtiges Thema, eines, das man ganz oben ansetzen muss. Und ich glaube, das eine, was noch wichtig ist, ist, dass du auch das Bewusstsein haben musst im Unternehmen, wie wichtig der Kunde ist und wie wichtig diese Happiness nicht nur Zufriedenheit, sondern Begeisterung ist. Viele sagen ja noch, es wäre ausreichend, den Kunden zufriedenzustellen. Tatsächlich ist, ich sage das ganz gerne, Zufriedenheit die neue Unzufriedenheit, weil, ist echt markant, wir haben uns das auch mit den Messungen bei vielen Kunden, wir führen so 30.000, 40.000 Kundenbefragungen im Jahr durch, angesehen, dass es tatsächlich so ist, dass wenn ein Kunde heute zufrieden ist, ist die Wahrscheinlichkeit, also liegt bei 68%, bedeutet 6 von 10 Kunden sprechen bei reiner Zufriedenheit im Außen negativ über das Unternehmen.
Das also ist Wahnsinn.
Das ist unglaublich. Heftig. Also einfaches Beispiel, angenommen, wir gehen in ein Gasthaus, Restaurant, essen und der Kellner fragt zum Schluss, waren Sie zufrieden? Jetzt würde man auf Österreichisch sagen, wenn es okay war, passt eh, also hat gepasst, war in Ordnung. Und derjenige, der sagt, es ist in Ordnung, zu 60% liegt in ihm die Wahrscheinlichkeit, dass er im Außen negativ spricht. Also 6 von 10 Personen, die sagen, das Essen war okay, gehen raus.
Wie findet man sowas raus? Auch durch Befragung?
Oder? Durch Befragung, genau. Indem wir ganz einfach den Net Promoter Score mit der Zufriedenheit kreuzen und uns anschauen, wo dementsprechend also die Kurve abflacht oder sich verändert. Und das hat sich auch massiv in den letzten Jahrzehnten verändert, während früher Zufriedenheit tatsächlich noch ausreichend war und die Weiterempfehlungsquote immer noch eine hohe war. Ist es heute so, dass du Begeisterung brauchst, damit der Kunde dich auch tatsächlich weiterempfiehlt?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn alle Kunden jetzt Schwaben geworden wären. Nein, wie hieß das? Nicht geschimpft ist genug gelobt, oder?
Ja, so. Naja, aber das ist schon irgendwie heftig. Und das ist für mich auch immer der ganz klare und laute Aufruf, Leute da draußen, Unternehmen, es reicht nicht mehr aus, nur noch auf Zufriedenheit zu setzen. Und wenn wir von Customer Happiness sprechen, dann bedeutet das wirklich, ihr müsst begeistern. Mhm. Und wir haben mit vielen deutschen Kunden auch zu tun, mit Unternehmen Deutschen, und die sagen immer, naja, ihr in Österreich, die Österreicher sind begeisterungsfähiger als die Deutschen. Das stimmt nicht. Naja. Das stimmt überhaupt nicht. Wir müssen uns einfach nur anstrengen.
Mhm. Das ist, glaube ich, auch, wir hatten ja vorhin so ein bisschen unterschiedliche Branchen auch im Blick, wo wir gesagt hatten, emotionale Produkte, nicht emotionale Produkte, schwierige Produkte. Ist, glaube ich, auch Fluch und Segen zugleich. Ne? Also wenn du jetzt ein emotionales Produkt hast, wie zum Beispiel Swarovski oder sowas, dann ist auch die Erwartungshaltung des Kunden natürlich auf einem anderen Level, als wenn es jetzt um ein Forderungsmanagement geht. Oder also gehe ich mal von aus.
Richtig, ja, klar. Ja. Also da schraubt sich natürlich die Erwartungshaltung immer weiter nach oben. Und das ist ja auch die große Herausforderung für Unternehmen, die sehr stark in Richtung Custom Experience gehen, dass du dich auch permanent neu erfinden musst. Mhm. Also es reicht auch nicht aus, einen Level irgendwie einzufrieren und den die nächsten Jahre zu halten.
Das zu halten, es geht gar nicht. Du musst eigentlich weiterentwickeln. Du musst pushy unterwegs sein. Ja. Das funktioniert nicht. Du musst dich selber wirklich immer wieder überrollen eigentlich in dem Thema. Ja. Sonst kannst du eigentlich nur zurückblicken und denkst so, es war mal schön, aber es ist heute nicht mehr schön. Ne? Und du musst einfach viel mehr Anstrengung setzen.
Das ist richtig, ja.
Du hast vorhin, Barbara, Amazon genannt.
Ja.
So ein bisschen als Beispiel auch ein Stück weit. Klar, also daran orientieren sich immer noch sehr viele. Mhm. Auch im Hinblick an, also nicht nur auf Customer Experience, sondern eben auch auf Usability und all solche Dinge. Jetzt hatten wir gestern auch, wir waren ja gestern beim Customer Focus Summit, ne? Also kann ich auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern gerne empfehlen, da mal reinzuschauen auf cfs-con.de. Da sind dann demnächst die Aufzeichnungen vom dritten Customer Focus Summit am Start. Da haben wir viel über das Thema gesprochen und da hatten wir in einem Vortrag auch das Thema Amazon vor der Brust und der Kollege hat gesagt, ist vielleicht nicht mehr ganz der Branchenprimus, ne? Das war lange so, aber jetzt irgendwie kommen auch andere. Siehst du das auch so?
Klar, kommen immer andere. Also ist ganz klar, die kommen ja jeden Tag auch hoch und das entwickelt sich auch weiter. Aber trotz alledem muss man sagen, Amazon macht nach wie vor sehr, sehr viel, sehr gut. Und du hast mich vorher nach den Handlungsfeldern auch gefragt. Also sprich, was musst du tun, um Custom Experience wirklich gut zu leben? Und wir haben da 4 Handlungsfelder identifiziert, die Amazon einfach auch sehr, sehr gut umsetzt. Und da zählt das Thema Convenience dazu. Also ganz einfach ausgedrückt, mach es mir als Kunde möglichst einfach, mach es möglichst bequem für mich. Es gehört das Thema Guidance dazu, leite mich an, denke für mich voraus, hilf mir dabei, selbstbestimmt meinen Weg, meinen Prozess durchlaufen zu können. Es zählt das Thema Community dazu, lass mich teilhaben, lass mich dabei sein, lass mich dir helfen, deine Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Und das Thema Experience natürlich auch, ich will was erleben mit dir, ist so das 4. Handlungsfeld. Und wenn wir uns die 4 Handlungsfelder anschauen, dann muss man sagen, de facto, es ist super bequem. Ja. Es ist super Guiding, Community erlebst du auch und Experience Factor ist auch vollgegeben. Also es sind einfach 4 Handlungsfelder, die top erfüllt sind und wo wir auch bei Ungestützten fragen bei den Kunden, wer erfüllt diese 4 Handlungsfelder am besten, nach wie vor auch von Seiten der Kunden und Kundinnen Amazon ganz oben genannt wird. Zalando kommt auch immer wieder vor und wird hier auch mitbenannt, aber das sind schon die Ungestützten, Helden im Kopf der Kunden momentan noch.
Ich meine auch, dass also Jeff Bezos ja sicherlich auch so ein Stück weit dieses Thema der Antizipation so ein Stück weit geprägt hat. Ne? Also nicht zu verstehen, was der Kunde will, sondern zu verstehen, was er wollen könnte.
Voll, genau.
Viel Interpretation, ist es, absolut.
Ja. Und wir haben ja beim Herfahren, haben wir über das Thema Guidance auch irgendwie gesprochen.
Absolut,
und Christian, du hast, also finde ich ja ganz cool erzählt, was ihr macht oder was ihr vorhabt auch mit der Coeo.
Absolut. Also gerade bei dem Thema Guidance musste ich eben auch dann schmunzeln, als wir darüber sprachen, weil am Ende Forderungsmanagement in Kasso ist vom ersten Begriff nicht das sexiest wenn man darüber spricht. Aber am Ende ist es spannend, wie kann man dieses Thema wirklich sehr, sehr einfach transportieren. Und vor allem auch die Leute, die überfordert sind, entsprechend auch heute online sehr, 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 sehr gut führen zum Thema, dass ich zahle, dass ich am Ende aber auch Transparenz bekomme, worum geht's eigentlich in der Führung. Und da ist es eigentlich ganz spannend. Wir arbeiten viel mit Videos, mit Erklärvideos in verschiedenen Sprachen zusammen und versuchen da auch Informationen bestmöglich aufzubereiten. Das heißt, es gibt nicht nur ein Erklärvideo, was generell ist, um dieses Portal zu erklären, sondern es geht eigentlich darum, die Forderung zu erklären und zwar mit den Daten, die zu der Person selbst gehören. Das heißt Name, wer ist der Auftraggeber, worum es geht, wo habe ich was bestellt, wann habe ich was bestellt. Und das wird in diesem Erklärvideo sozusagen zusammengefasst. Und das kann er sich anschauen in seinem eigenen Login-Daten.
Das wird richtig personalisiert?
Das wird personalisiert. Und das Geilste, cool, und das muss ich wirklich sagen, das Geilste ist am Ende, bin ich total fasziniert gewesen, als ich das sah, dass es nicht nur vom die Blechliesel-Stimme ist, sondern dass es wirklich von der Sprache hervorragend gestaltet ist. Plus, ich kann im Video selbst interaktiv werden und kann auf den Bezahlbutton PayPal klicken beispielsweise und komme direkt zum Zahlvorgang. Und das finde ich wirklich convenient. Ja, total convenient und ist sogar ein kleines Erlebnis, was ich damit schaffe. Und ich guide ihn dann die Person am Ende auch dazu, dass er zahlt. Und das ist natürlich happy, ja. Ich bin am Ende happy. Und es war wirklich unkompliziert. Ich kann es 24/7 machen, ja. Jeden Tag von Montag bis Freitag. Das ist schon Sonntag. Also von daher ist es schon echt super. Also das
dazu hatten wir gestern auch einen Vortrag zum Thema Hyperpersonalisierung. Haben wir das, glaube ich, gestern genannt. Sehr spannendes Thema. Wir wollten ja auch so ein bisschen über Beispiele sprechen. Über Coeo sprechen wir auch noch ein bisschen intensiver. Ein Beispiel, das du uns mitgebracht hast, ist eine Firma, die heißt Biogena. Was macht Biogena?
Genau, so ist es. Biogena. Genau. Ja, Biogena ist, finde ich, ein ganz großartiges Unternehmen. Wurde im letzten Jahr auch bei Top Service Österreich Platz 1 B2C ausgezeichnet und in den Jahren zuvor auch immer schon ganz oben am Siegertreppchen. Und Biogena ist de facto ein österreichisches Familienunternehmen, hat aber nicht nur Standorte in Österreich, sondern ist international mittlerweile aufgestellt. Und was sie tun ist, sie stellen Mikronährstoffe her. Also man würde jetzt sagen, klassischerweise Nahrungsergänzungsmittel. Bei Biogena ist es aber bewusst kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern es sind eben Mikronährstoffe, die in Österreich produziert werden. Sie sagen auch nach dem Reinheitsprinzip. Und ist ein, also finde ich, wirklich geniales Beispiel, das zeigt, dass man eigentlich aus einem auch langweiligen Produkt, weil jetzt irgendwie Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel per se ist ja kein sexy Produkt, etwas kreieren kann, das nicht nur vom Produkt eine ganz hohe Qualität hat, sondern die auch einen ganz hohen Experience-Faktor auch leben. Und also ich selbst ziehe da immer ganz gerne den Vergleich zur Kaffeebranche, weil jetzt kann ich sagen, so wie ich Kaffee verkaufe, verkaufe ich Nahrungsergänzungsmittel und dann gibt's Nespresso. Die verkaufen auf einmal nicht nur noch Kaffee, sondern in ihren Boutiquen liefern sie ein komplettes Wohlfühlerlebnis. Und Biogena ist für mich sowas wie der Nespresso und in der Gesundheitsbranche, weil sie ganz großartige Stores auch entwickelt haben mit, sie nennen das Begegnungsqualität, die du erlebst, wenn du dort reingehst. Du hast irgendwie das Gefühl, du trittst in die Natur ein, auch wenn du mitten im ersten Bezirk in Wien bist, trittst du ja in die Natur ein und erlebst das Produkt voll mit Haut und Haaren sozusagen und haben da eine ganz großartige Beratungsqualität, haben dann eigene Plaza-Stores auch eröffnet, wo du vor Ort die gesamte Diagnostik auch schon durchführen kannst und deinen Körper sozusagen durchchecken lassen kannst und auf Basis dessen dann genau das richtige Paket individualisiert für dich zusammengestellt bekommst und sind auch digital wirklich super unterwegs. Also für mich finde ich ein cooles Beispiel für ein eigentlich unsexy betrachtetes Produkt, das sie echt cool gestaltet haben.
Eine Geschichte drumherum gebaut. Also normalerweise ist ja Nahrungsergänzung ein OTC, also Over-the-Counter-Produkt oder was man im Supermarkt irgendwo in einer Ecke findet. Aber hier haben wir eine richtige Geschichte, eigene Stores.
Voll. Cool. Ja, ja, absolut. Und die Unternehmenskultur, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Du kennst auch Geschäftsführerin und Biogena kennst du gut. Die Werte, die
Spirit
springen über,
oder? Unglaublich. Die Leute sind, die leben das Produkt auch, sie lieben das Produkt auch und sie werden auch einbezogen in die Gestaltung. Das ist, glaube ich, ganz toll. Es ist ja wenig Hierarchie. Und ich glaube, das ist auch so ein Stichwort, dass die Zusammenarbeit und dieses gemeinsame Wir-Gefühl auch dann dazu beiträgt, auch nochmal ganz andere Perspektiven auch einzunehmen. Da gibt es wirklich, alle Stimmen werden gehört dazu. Und das ist wieder so ein Feedback, was man sich ja auch braucht innerhalb des Unternehmens, um auch da weiter die Sache zu tragen, um das Produkt Produkt am Ende gut zu gestalten und auch die Kundenzufriedenheit einfach zu erzielen. Das
ist auch, glaube ich, super wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen auf diese Reise. Unbedingt. Ne? Also, dass die sozusagen auch Markenbotschafter oder auch Produktbotschafter werden. Ja,
unbedingt. Aber du musst doch investieren. Du investierst, sie investieren in diese gesamten Jobs, dass die wirklich auch super gestaltet sind. Das ist also auch sehr, sehr herzeigbar. Und du fühlst dich wohl. Mhm. Und ich glaube, dieses Gefühl, du fühlst dich wohl, sich damit auseinanderzusetzen, das ist schon auch echt gut gemacht.
Bei es gibt die eigene Biogena-Akademie auch, also wo jeder Einzelne nochmal komplett die Akademie auch durchläuft und zu einem Mikronährstoffberater dann auch nochmal zusätzlich ausgebildet wird. Und es ist auch beim Einstellen der Mitarbeiter, die durchlaufen, einen relativ umfangreichen Prozess, um zu schauen, ob die Wertehaltung der Mitarbeiter auch tatsächlich perfekt zu denen von Biogena dazu passt und ob das deckungsgleich ist. Also machen vieles gut.
Übertragen wir das jetzt mal auf euer Geschäft, auf das Forderungsmanagement. Ne? Also das ist natürlich auch nochmal, da geht es ja um Gesundheit und so, sind wir auch schon ein bisschen emotional unterwegs. Forderungsmanagement ist auch durchaus emotional, aber der Kunde kommt aus einer anderen Perspektive zu euch sozusagen, meistens unfreiwillig. Wie ist das denn, also wie übertragt ihr solche, macht ihr sowas auch, dass ihr euch an solche anderen Geschäftsmodelle anschaut und überlegt, wie kann man sowas auf uns übertragen, wie kann man unser Produkt, kann man Forderungsmanagement sexy machen, geht das?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Erstens, in Person sind wir schon sexy. Also von daher das schon auf jeden Fall. Ich finde, dass Inspiration ganz wichtig ist. Und Inspiration kommt natürlich durch Erlebnisse, durch Erfahrungswerte, die man sammelt, im Privaten und auch drumherum. Und ich finde ganz wichtig, neben dem Wettbewerb auch andere Branchen sich anzuschauen, weil da geht natürlich weitaus mehr als vielleicht die konservative Branche, in der ich jetzt heute tätig bin. Aber ich glaube, genau das zu verändern, weil sich genau die Gesellschaft verändert, es bricht sich alles so stark auf, sodass wir gezwungen sind, auch was zu machen. Und ich spüre selbst die Lust auch darauf, was zu bewegen. Und ich glaube, das muss man auch dabei. Weil sonst, glaube ich, wird es eher ein bisschen steif und wirkt genauso, wie es eben vor 20 Jahren gewirkt hat. Und ich glaube, damit kann ich niemanden mehr erreichen. Wir haben am Ende zwei Kundensegmente, die wir bedienen. Wir haben einerseits den Auftraggeber, der uns die Akten vertrauensvoll gibt. Und auf der anderen Seite haben wir den Endkunden, den Verbraucher, der entsprechend die Rechnung nicht gezahlt hat. Und ich glaube, beide Perspektiven zu bedienen und beide Perspektiven am Ende glücklich zu stellen, dass das Geld transferiert wird oder der Fall aufgeklärt wird, dass es eben zu einem Problem kam und berechtigterweise eben nicht gezahlt wurde. Und ich glaube, genau diese Perspektive in beiden Seiten zu setzen, ist unser Maxime, mit der wir nachgehen und wo wir entsprechend auch die Prozesse gut gestalten müssen.
Ihr habt ja auch eine spannende Herausforderung dadurch, dass ihr sozusagen der Kunde, der zu euch kommt, ist ja auch der Kunde eines eurer Mandanten sozusagen und ihr müsst im Endeffekt ja dafür sorgen, dass der auch dann Kunde oder dort bleibt. Ne?
Richtig.
Also diese Erhaltung oder auch dass man die Kundenbeziehung nicht gefährdet durch den Inkasso-Prozess. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabenstellung.
Absolut. Also ich meine, am Ende muss dem Wirtschaftskreislauf fehlt Geld und man muss dieses Geld versuchen, wieder zurückzubringen. Ja. Und das ordnungsgemäß. Ist es eben noch nicht zurückbezahlt. Ja. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und dafür, glaube ich, ist es ein wichtiger Kreislauf, der entsprechend auch gefüllt werden muss. Und wir haben gestern ja auch ganz viel über das Thema ChatGPT gesprochen. Und das war eben auch letztens wieder eine wunderbare Erfahrung, die ich gesammelt habe mit unserem Team, die auch sehr agil zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist eben auch die neue Challenge, gerade auf die Organisation zu setzen, um wieder diese innere Perspektive auch für Customer Centricity zu setzen, die von innen her schon stabil kommen muss. Wo wir einfach gesagt haben, die Entwickler haben gesagt, wie können wir dieses Thema vielleicht aufgreifen, was können wir tun, um vielleicht auch diese gesamten Massenbearbeitung an E-Mails, die reinkommen, viel besser zu durchleuchten und sozusagen mit Stichworten schon zu versehen, dass sie viel besser kanalisiert werden, zum richtigen Bearbeiter, viel schneller kanalisiert werden.
Sondern genau die Dinge, die du jetzt auch gerade schilderst, also wenn es darum geht, mit technischer Unterstützung auch einfach wirklich schnell eine Antwort dem Kunden zu liefern oder ihn dabei zu unterstützen, dass er selbstbestimmt seinen Prozess durchlaufen kann. Das ist Custom Experience. Es geht nicht darum, Feuerwerke abzuschießen. Es geht nicht darum, Geschenke zu verschenken. Es geht nicht darum, Kohle beim Fenster rauszuhauen. Das ist nicht das Thema von Custom Experience, richtig, sondern es ist genau dieses intelligente Optimieren von Prozessen, von Leistungen, damit der Kunde möglichst bequem und selbstbestimmt seinen Tätigkeiten nachgehen kann.
Und ich habe auch dazu noch eine Frage, weil es auch immer wieder beschäftigt ist, auch, glaube ich, spannend. Wir sprechen ja sozusagen auch, wenn man sich die Kundencluster ansetzt, die einen bewerten bei Kundenfeedbacks, von den Promotoren, die sozusagen extrem schon dafür brennen und die dafür Sorge tragen, dass sie begeistert sind und eigentlich die Marke weitertreiben. Wir haben eher die Passiven und wir haben auch die Detractors, die sozusagen eher die Negativverbreitung setzen. Auf welche Klasse, Kundenklasse stütze ich mich eigentlich? Mhm. Wo ist der Hebel am stärksten? Ja. Wo sollte ich mich drauf konzentrieren? Ich kann mich ja nicht auf 100% immer konzentrieren. Was würdest du sagen? Was ist die Expertise?
Ja. Also was stimmt, ist, dass viele tatsächlich glauben, sie müssten die Detractors, also das sind diejenigen, die komplett ablehnend sind und negativ im Außen über das Unternehmen sprechen, sie müssten die 180 Grad drehen und zu Promotoren machen. Das ist aber total einfach schwierig, herausfordernd, und das würde auch viel zu viel Geld kosten. Und diese Faustregel von so 8-10% der Nörgler unter Anführungszeichen, die hast du einfach. Also da müssen wir auch irgendwie einen Check machen und sagen, okay, das gibt's. Aber spannend ist tatsächlich die Gruppe dazwischen, nämlich die der Passives, weil das sind so Unentschiedene. Also die finden eigentlich die Leistung sehr gut, die erleben das auch, aber sie brauchen so diesen letzten Kick, dass sie auch positiv im Außen über das Unternehmen sprechen. Ja. Und gerade der Fokus auf diese Passives, den auf diese Menschengruppe zu setzen im eigenen Unternehmen und auch zu schauen, was können wir tun, um diese Passives noch stärker abzuholen, um sie zu Promotoren zu machen, das ist extrem erfolgsversprechend und macht echt einen großen Unterschied. Und funktioniert ja auch relativ leicht mittlerweile, weil du ja an den einzelnen Touchpoints ohne dies dem Kunden auch eine Frage stellen kannst, also messen kannst. Und ab dem Zeitpunkt, wenn ich weiß, dass das ein Passive ist, kann ich ja unmittelbar auch bei ihm schon Maßnahmen setzen.
Mhm. Ich meine, ihr schafft das ganz gut auch bei QE, muss man ganz ehrlich sagen. Wer euch googelt, der kommt zu dem Ergebnis, dass, wenn wir mal Deutschland und Österreich, die beiden Märkte kumulieren, ihr über 15.000, das muss man sich mal überlegen, über 15.000 positive, also mehrheitlich positive Google-Bewertungen am Start habt, mit einem Gesamtdurchschnitt, glaube ich, 4,6, 4,7 so ungefähr. Das muss man erstmal schaffen. Also, dass ein Kunde sozusagen bei Google reingeht und sagt, ich war mit meinem Inkasso-Prozess total zufrieden. Wie macht man sowas?
Das ist eine gute Frage. Als ich mich für das Unternehmen, das Unternehmen sozusagen zur Auswahl stand, dass ich dort starten könnte, habe ich auch erstmal das Unternehmen gegoogelt. Und ich war erstaunt, weil es sofort auffällt, was für eine großartige Bewertung dahinter steht. Damals waren es noch 4,2. Heute sind wir bei 4,6.
Gut gemacht, genau.
Mit den Kollegen gemeinsam haben wir da echt einen guten Drive drin. Und das ist eben genau der Punkt, Feedback. Wir sammeln unglaublich viel Feedback und Fragen gezielt an verschiedenen Prozessschritten. Danach, wie convenient war jetzt der Abschluss der Ratenzahlung? Wie hat es dir gefallen? Gab es Probleme? Das heißt, es ist die Frage, glaube ich, wie ich die Fragestellung setze. Auf der anderen Seite aber auch, an welchem Prozessschritt ich nachfrage und ihn vielleicht nicht beballere, wie wir es kennen bei Umfragen, die dann 20 Fragen sind. Es sind nur 20 Minuten. Es muss schnell gehen. Und ich glaube, diese Bewertung einzufangen ist erstens wichtig, weil du kannst die sozusagen entsprechend weil viel passiert auch gut und viel ist auch gut, aber keiner spricht darüber. Wenn ich sozusagen Google nur nutze, um die Negativrezension, und da muss ich schon wirklich so viel Frust haben, ja, dass ich entsprechend diese Google-Bewertung dann setze, ist es, glaube ich, weitaus gescheiter zu fragen, wo es einfach auch gut war. Und das machen wir. Wir sammeln dieses Feedback ein und stürzen uns natürlich aber auch auf dieses, wo vielleicht Prozessschritte noch nicht optimal sind. Und wenn man dieses Feedback dann auch aufgreift und mit den Personen auch direkt kommuniziert über die ganzen Kanäle, kann man echt viel erreichen und kann den Prozess wiederum auch nochmal ganz einfach anpassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimrezept dahinter.
Und es ist total wichtig, also gerade dieses Thema Feedback einholen, das machen die Unternehmen, das machen sie auch schon deutlich intensiver als in der Vergangenheit, aber trotzdem immer noch viel zu wenig. Und gerade dieses Anstupsen auch wieder, gib uns auch mal positives Feedback. Wir haben über den Schwaben vorher gesprochen. Wenn der angestupst wird, dann wird er vielleicht auch eine kurze positive Bewertung machen, aber von sich aus kommt er nicht auf die Idee. Und deswegen sind wir da auch gefordert, immer wieder die Kunden, die Kundinnen anzustupsen, dass sie diese Bewertungen abgeben, und man lernt davon ja auch großartig.
Man
lernt,
absolut. Und man will ja auch wissen, wie ist die Bewertung. Man möchte ja auch so ein bisschen ein Feedback eigentlich schon für sich, bevor ich mich für etwas entscheide, ob ich da jetzt kaufe oder irgendwas anderes mache. Mhm. Wie vertrauenserweckend ist es eigentlich? Und ich glaube, das hat sich auch total verändert. Das war früher überhaupt nicht der Fall. Ja. Und heute ist es total wichtig, und es ist auch, muss auch schnell gehen natürlich, dass ich schnell ein Feedback bekomme. Ah, okay, so schaut das aus. Boah, vertraue ich, weil 4,5 machen das auch. Und ich glaube, das ist allein schon auch ein anderes Setting, womit ich auch mich da auf einmal beschäftige.
Ist auch wieder eine andere Erwartungshaltung des Kunden heute als der vor 20 Jahren, der solche Möglichkeiten noch gar nicht hatte. Ich würde gerne auf der Zielgeraden unseres heutigen Gesprächs, macht sehr viel Spaß mit euch beiden. Vielen Dank erstmal. Genau, würde ich gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Und zwar vielleicht so ein bisschen, also wir bleiben ja nicht stehen in diesem Prozess. Es stehen nicht neue Herausforderungen, es kommen neue Plattformen, die Technologien ändern sich. Wir haben gestern zum Beispiel auch auf dem CFS über Metaverse und solche Sachen gesprochen. Wo geht aus eurer Sicht das Thema CX, Customer Experience, Customer Happiness in der Zukunft hin?
Darf ich beginnen?
Unbedingt.
Ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Customer Happiness sich weitaus noch stärker entwickeln wird. Der Puls und die Frequenz wird kürzer und der Puls wird höher schlagen. Liegt aber auch darin, dass es, glaube ich, nicht ins Unermessliche, aber ich glaube, man muss einfach viel stärker hinterher sein. Man darf es nicht unterschätzen. Man darf nicht lange mehr warten. Und ich glaube, viele Unternehmen warten auch noch und geben sich zufrieden, auch so leicht hinterher zu rechnen. Und ich glaube, es muss der Ansporn sein, einfach einen Schritt voraus zu sein. Mhm. Und ich glaube, deswegen muss man den Kunden noch besser kennenlernen. Mhm. Und ich glaube, dieses Individualisieren wird stärker sein. Ich glaube, das wird noch weitaus höher sein, vor allem in Segmenten, wo man mehr Geld ausgibt, wo es diffiziler wird in der ganzen Thematik, um auch eine größere Kundenbindung zu setzen. Und ich glaube, diese Bindung, dieser Wiedererkennungswert wird nochmal stärker sein, dass man eben gerade bei Bewertungsplattformen diese nicht unterschätzen darf, sondern da weitaus mehr stärker auch mit denen zusammenarbeiten muss, um da auch Mittel und Wege zu finden, wie man diese auch einfach auf verschiedenen Perspektiven bespeisen kann mit den ganzen Informationen. Und auf der anderen Seite wird die Technik einfach auch uns helfen, um wirklich auch schneller zu werden in bestimmten Prozessschritten, weil, wie wir gestern auch gesehen haben, dass nicht alles immer reibungslos funktioniert, um auch nach München anzureisen und der eine oder andere Flug gecancelt wird, ist dann immer die Frage, wenn nicht keine Alternative, keine Lösung angeboten wird. Und ich glaube, das muss sich verändern, dass man eigentlich, wenn es zu einem Problem kommt, dass die Lösung vorgeschlagen wird. Das ist die Guidance wiederum. Und ich glaube, das wird unglaublich, die Guidance wird viel mehr abverlangt werden aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten der Medien, der Beeinflussung. Und diese Guidance wird, glaube ich, einer der Kernfaktoren sein, um sie stärker noch auszubauen. Voll. Und ich glaube, das braucht die Gesellschaft, das brauchen die Personen.
Genau. Also dem würde ich mal voll zustimmen. Guiding Economy super wichtig. Sinn Ökonomie auch ganz, ganz wichtig. Ja. Also Sinn auch zu bieten.
Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit, genau. Das sind auch Themen, die in der Zukunft noch viel wichtiger werden, weil Kunden, Kundinnen auch mit einem sinnvollen oder nachhaltigen Unternehmen zusammenarbeiten wollen und gerade die nachkommenden Generationen jetzt ja auch auf die Sinnkomponente noch viel, viel mehr fokussieren. Und da sind die Unternehmen sicher gefordert, das auch miteinander zu kombinieren, was ja auch spannend ist. Also wie schaffe ich digitale Intelligenz mit einer Sinnkomponente so zu kombinieren, dass ich den Kunden, die Kundin bestmöglich abhole. Und das Zweite vielleicht noch ganz kurz intern auch, diese gnadenlose Kundenorientierung echt ins Zentrum zu stellen und auch in den eigenen Messindikatoren intern nicht nur rein auf ökonomische abzuzielen, sondern auch das Thema Kundenzufriedenheit, Net Promoter Score, Kundenloyalität, all diese Kennzahlen als vollkommen selbstverständlich auch in eine Bilanz mit aufzunehmen und am Ende des Tages das Unternehmen nicht nur am ökonomischen Gewinn zu messen, sondern eben auch am Customer Happiness Index, wenn wir es jetzt so formulieren wollen.
Ja, ich finde, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort, auch als Appell vielleicht auch an alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen und natürlich auch an unser Publikum. Ich nehme sehr, sehr viel mit für mich. Ich hoffe, unser Publikum auch. Und freue mich sehr, dass ihr heute bei uns wart. Dankeschön.
Danke. Danke. Hat Freude gemacht.